Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Podcast-Freunde da draußen. Willkommen zurück bei euren Pixeltyps-Nebengeräuschen, der besten Adresse, wenn es um gute Laune, unheimlich wichtige Fakten und politische Einschätzungen der aktuellen Weltlage geht. Wir sind zurück nach kurzer, langer Pause mit einem neuen, heißen Braten, frisch aus der Röhre. Aber ihr wisst ja, alleine kann man sowas nicht schaffen. Deswegen habe ich die zwei mindestens gut aussehenden Kompagnons, die wir hier schon seit dem 22. Januar 2018 Podcast machen, mit dabei. Einmal in der links oberen Ecke ist es der Thomas.
Hallo Fabi.
Willkommen bei dieser Folge.
Das freut mich.
Und wie man jemand.
Es geht doch nichts über eine spontane Antwort.
Ja, und da ist ja auch der zweite Thomas. Ah, Henning. Hi, Henning. Willkommen.
Ach, hallo. Seid ihr heute auch alle da?
Ja, wir sind alle da. Also, man merkt, dass wir nach 3 Monaten irgendwie so ein bisschen den Flow verloren haben, zumindest bei Intros.
Ja, wir haben ja gar nicht den Flow verloren. Wir sind einfach nur aus der Übung.
Ja, gerade schon. Ach so. Das Internet ist halt auch wieder. Deutschlandmäßig in der Bambusleitung unterwegs, habe ich das Gefühl.
Das kann ich nicht sagen, mal Internet.
Zumindest in den Gefilden, wo sich Fabi wieder aufhält.
Hm. Aufgrund
ich glaube, bei mir liegt es eher an Discord.
Also ich check gerade meinen Online-Zähler. Glasfaser reißt unglaubliche Geschwindigkeiten hier ab bei mir. Ich habe extra noch mal ein bisschen mehr gebucht, nur weil wir heute aufnehmen.
Echt?
Okay. Ja, trotzdem ist es kein 4K.
Ja, weil ich habe nur die Basis-Discord-Version, ich kann mir nicht mehr leisten.
Was? Das ist absolute Frechheit.
Das brauchen wir auch nicht. Ja, ja, okay, jetzt haben wir uns ja quasi wieder warm gelaufen. Wir wollen ja weniger heute über 4K sprechen, sondern eher etwas, was vielleicht auch in 4K ausgestrahlt wird, nämlich The Almighty and Best Movie in This Year, Dune,
Part 2. Willst du nicht erst Part wissen, one. Wie uns geht, Fabi?
Das würde ich jetzt erstmal nur das. Pass auf, erst sprechen wir über Dune kurz und dann fragen wir, wie es euch geht. Also ganz angeteasert, weißt du, dann wissen die Kunden, jetzt es geht um Dune.
Aha.
Dann fragen wir, wie es euch geht, aber dann bleiben sie dran, weil sie wissen, es geht um Dune.
Ah.
Ja, aber das ist doch völlig gegen unsere normale.
Okay. Was gibt's Neues?
Nix. Die Antwort habe ich jetzt eher von Fabi erwartet. Wir bereiten uns auf unseren ersten großen Marathon vor. Henning und ich.
Marathon? Echter Marathon?
Ja, klar. 100 Kilometer.
Warte mal, ein Marathon hat aber 42 Kilometer.
Nee, das ist nur für Anfänger. Richtiger Marathon.
Ihr macht einen Ultramarathon.
Klar. Ultra, ultra.
Aber da mit deinen kläglichen 6 Kilometern, die du da wieder gelaufen bist, oder 10 Kilometern, da wird's aber eng. Da musst du ganz viele kurze Marathons laufen.
Das war ja ein Recovery Run.
Ach, ein Recovery Run, okay.
Da entspannt man sich.
Mhm. Ja, aber das wolltest du nicht Halbmarathon laufen?
Habe ich doch schon.
Ja, ich meine so einen offiziellen mit so einer, was man so umgehängt bekommt.
Mit so umgehängt? Ach so, mit so einer Kuhglocke, ja. Oder wie meinst du?
Mhm.
Mit einer Kuhglocke, ja.
Ja.
Nennt sich Almabtrieb.
Ah.
Da machen nur die Fetten aus der Gruppe mit.
Richtig. Da treiben noch ein paar Leute runter vom Berg. Ja, nee, das machen wir dann im Mai. Aber da laufen wir dann 100 Kilometer. Da sind ja die 21 schon drinne. Und dann laufen wir einfach weiter.
So weit. Warte, das was im Mai ist, ist doch das mit dem, dass man so lange läuft, wie man kann, oder?
Richtig, genau.
Ja, ja. So lange, bis du die 100 Kilometer gelaufen bist.
Genau. Und hinter dir läuft einer mit dem Gewehr.
Hm.
Und wenn du vorher aufhörst,
die Beine.
Das steht aber auf der Homepage anders.
Hast du nur falsch gelesen.
Ja. Auf der Homepage ist nur Show. Und dann, wenn du dich anmeldest, dann kommst du auf die richtige Seite. Und da ist drin Axt, Messer und Gewehr. Damit der sich antreibt. Willst du nicht auch noch mitkommen?
Nein.
Ja, warum nicht?
Ich schieße uns zurück.
Du schießt noch zurück. Wie läuft denn eigentlich so dein Lauftraining, Fabi? Du weißt, im Juni sind 12 Kilometer für dich auf dem Plan.
Ich habe die kurze Strecke.
Das ist
ich habe den Kinderlauf gebucht.
Nee,
ich habe den
nicht.
Kinderlauf gebucht.
Nee, hast du nicht.
Ja, klar. Ich krieg deinen Sherpa, der kann ich mir auf die Schulter setzen und der trägt mich zum Ziel.
Ah, Digga, ich weiß nicht.
Doch, doch.
Das nee, habe ich theoretisch. So ganz ehrlich, könnte Fabi halt echt zu Fuß durchlaufen und wahrscheinlich genauso schnell wie wir.
Das glaube ich jetzt nicht.
Naja, aber er läuft ja nur die Kinderstrecke. Also ich in der Zeit, wo er die Kinderstrecke macht, machen wir die andere Strecke.
Ich habe ja im Januar angefangen, dann habe ich kurz Pause gemacht.
Bis jetzt?
Und bis jetzt, jetzt mache ich eher so gerade so Aufbautraining, Körperkraft, aber tatsächlich nächste Woche hatte ich jetzt, weil jetzt sind es noch ziemlich genau ja 90 Tage plus minus, eher minus, jetzt dann quasi ins Lauftraining einzusteigen.
Wie liefst du mit dem Krafttraining?
Das ist ganz in Ordnung. Also ich bin, zum Glück bin ich irgendwie genetisch in dem Bereich tätig, dass ich das relativ schnell bei mir aufbaue. Also ich habe da
Hast du keine Blockade?
Regelmäßig gehen. Nee, überhaupt nicht. Also auch das mit dem Laufen, ich bin relativ schnell da auf meine standardmäßig die 10 Kilometer zu schaffen. Weiß auch nicht, irgendwie hat mich Gott da mit guten Genen gesegnet.
Hätte er dich mal lieber mit einem guten Immunsystem gesegnet.
Das ist, da hat er gespart.
Man kann nicht alles haben.
Man kann nicht gut aussehen und reich sein, das geht nicht.
Richtig, hast du gehört, Henning? Gut aussehen oder...
Deswegen sind wir halt alle auch nicht reich.
Ja, ist richtig.
Warte, Thomas ist doch der Millionär.
Das ist auch richtig. Ja. Aber ich sehe halt nicht gut aus. Dummkluffe, gell?
Ja, was willst du mal? Dummkluffe, ja.
Ey, letztens das Witzige bei MyDeals gesehen war Uno No Mercy. Mal wieder eine neue UNO-Variante mit dieser unglaublich witzigen Regel, dass wenn du mehr als 25 Karten hast, fliegst du aus dem Spiel.
Hey, cool.
Vor allem, das ist halt aber auch relativ einfach, weil du hast ja gefühlt nur noch C4 und C6 und C8 Karten gefühlt in dem Spiel.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, nur noch das Spiel besteht nur aus Sonderkarten.
Das ist voll geil. Ich hätte das gern bestellt, aber es war dann bei Müller schon ausverkauft, weil ich dachte, da habe ich Bock drauf irgendwie.
Ja, Bücher.de gibt's das.
Echt?
Sofort lieferbar. Oh, scheiße. So, sollen wir eigentlich die Folge umwandeln in eine, wir machen 3-6 Fragen-Folge. Ich glaube, den Vibe würden wir besser treffen.
Ja. Weil wir jetzt schon 3 Fragen beantwortet haben.
Du, ganz ehrlich, ich kann das Intro nachher einsprechen und dann gut ist.
Wir können auch einfach links antäuschen und rechts rüberfahren, wie im guten Straßenverkehr.
Ja.
Und ein guter BMW-Fahrer, ohne zu blinken.
Ganz ehrlich, ich habe vor kurzem, um jetzt mal das Auto-Beispiel, ich habe vor kurzem irgendeinen von den Fast and the Furious Movies, den 7, 8 oder 9 gesehen. Ich gucke mir das ja nicht an. Und ich habe nur 5 Minuten geguckt und dachte mir, wie kann man sowas gut finden? Ey, das ist ja, also erstens ist es ultra nicht physikrealistisch, also ganz weit weg.
Was?
Was? Und ich frage mich, wie können hochbezahlte Schauspieler wie Cameron Diaz, wer ist die, Charlize Theron, in diesem Film mitspielen, wo dieser Vin Diesel, der quasi außer Ich bin Crude in seiner Karriere nicht viel geleistet hat.
Kennst du diese Papierdinger? Relativ klein, mit so Zahlen drauf?
Ja.
Die kriegt man, glaube ich, dafür, nicht wenig.
Ja.
Ah, okay.
Ja, ich glaube auch. Das sind irgendwie, da steht wahrscheinlich oft eine 2 davor, dann kommen 7 Nuller.
Ganz viele Nullen, ja.
Also, ich, für die Ziffer würde ich es auch machen.
Also scheißegal was, ne?
Ja, scheißegal. Ich würde es auch für eine Mille machen. Scheißegal. Den Kack guckt doch sowieso keiner an.
Ey, scheinbar ja doch, sonst würde man da ja nicht so viel Geld verdienen.
Ja, das stimmt allerdings. Freuen wir uns doch jetzt auf den auf den letzten Teil, der jetzt kommt.
Ich doch jetzt mal das ist wirklich der letzte Teil?
Ja.
Aber doch kein Scheiß.
Er will noch mal einen Teil machen.
Noch mal einen.
Ja, sicher. Ich dachte, es geht bis fast unendlich.
Fast unendlich. Bis zur Unendlichkeit und noch viel faster. Nein, weil der letzte Teil, war es glaube ich der 10er, der hatte mit einem unglaublichen Cliffhanger geendet. Es war so spannend. Ich habe mir schier in die Hose brunst. So spannend war das.
Hast du den geguckt?
Ja, du auch. Es war im Flugzeug, wo wir vom Paraguay zurückgeflogen sind.
Doch, bin ich eingeschlafen.
Ja, aber dann hast du ihn nochmal geguckt.
Ah, ja. Ach, stimmt. Das war doch das mit Aquaman, gell?
Richtig, das war das mit Aquaman.
Gott, war das scheiße.
Ja, muss man auch sagen, der war richtig schlecht. Aber du bist ja auf dem Flug gefangen. Ich meine, wo willst du denn hin?
Ja, also ich habe ihn ja, jetzt wo du es erwähnt hast, ich habe ihn ja mehrfach auf anderen Bildschirmen um mich rum mitgeguckt. Immer so ausschnittsweise, Und dann habe ich mich getraut, auf dem Rückflug den ja auch anzufangen zu schauen. Ich bin aber gnadenlos bei eingepennt, weil es mich so gecatcht hat.
Ja, es ist ein bisschen schwierig natürlich, aber der ist halt auch was für Liebhaber, muss man aussagen.
Du meinst, Fans des Genres schlagen zu.
Das richtig.
Habe ich ja auch immer so gern.
Andere schlagen da eher auf den Film. Viele schlagen auch dann sich nach dem Film. Oder auf die Augen oder so.
Ist das tatsächlich so?
Mhm. Ich denke schon. Aber das Thema ist, wenn der Film immer noch über 1 Milliarde einspielt, dann ist doch scheißegal, ob der Film dumm oder gut ist, dann wird es noch einen Teil geben. Da zählt es nur nach Euros, Dollars. Pesos.
Dollar, Dollar.
Ich denke nach Pesos. Mexikanische Dollar.
Okay.
Ja, und welchen Teil hast du denn dann genau gesehen? Wahrscheinlich den 8. oder so. Oder den 9.
Ich glaube, es war der 8. Also da war auch, gut, das ist der Schauspieler, der Bärtige. Ja, ich weiß, es hilft jetzt nicht.
Der Bärtige.
Der den Bösewicht beim 2. Guardians of the Galaxy gespielt hat. Den Vater von Star-Lord.
Kurt Russell
war da dabei.
Schon oh, du, der ist schon seit Teil 6 dabei.
Echt?
Okay. Ja. Echt?
Ja.
Wir haben jetzt auch
also,
Mr. Nobody.
Sind durch irgendwelche Hochhäuser sind sie durchgefahren und auf der anderen Seite wieder reingefahren.
Hochhäuser. Ah, das muss dann der 8. gewesen sein. Da sind sie mit so irgendeinem Lambo in Dubai, von dem einen
Haus. Genau, von Hochhaus zu Hochhaus.
Ja, ja. Und das findest du nicht realistisch.
Also.
Nee.
Ich fand ja, der Film hat an einem Punkt für mich seine Realistischkeit verloren.
Nee.
Also nur an einem Punkt. Alles andere kann ich ja akzeptieren. Aber mit einem Auto ins Weltall fliegen.
Was dann mit Panzertape zugemacht ist.
Ja, also da hört es dann echt ein bisschen auf. Alles andere kann ich ja verstehen. Ja, also.
Hast du aber lange ausgehalten.
Habe ich das bei dir geguckt? Oder keine Ahnung, was weiß ich. Ich gucke doch den Quatsch auch nicht. Ich krieg doch immer nur so teilweise mit. Es gibt doch hier quasi in unserem Freundeskreis nur einen einzigen richtigen Fan von dieser Serie.
Mhm. Ein Liebhaber. Ist
der gleiche, der Call of Duty gut findet.
Du erkennst dein Muster.
Das stimmt allerdings.
Relativ geschmacklos. Aber okay.
Geschmacklos. Ja, ich sag ja, es ist für Liebhaber. Also.
Naja.
Ja, das heißt, würdest du nicht nochmal angucken, Fabi?
Also die 10 Minuten haben mir gereicht. Ich will weder den vor oder nach noch davor gucken.
Mhm.
Ja.
Gut.
Ja, gut.
Jetzt mal eine ganz andere Frage, Fabi. Ja. Wie hat es dir eigentlich letzte Woche im Kino gefallen? War schon das erste Mal in dem Traumpalast, wo
wir im IMAX, das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, klar, es ist die größte Leinwand der Welt, was sehr also wenn man da wirklich davor steht, denkt man sich, oh Gott, die ist aber wirklich, also die 22 Meter sind wirklich hoch. Ich muss aber sagen, mich hat weniger das Bild beeindruckt, als eher die Soundanlage, die da unterwegs ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil diese also ich glaube, es ist explizit bei Dune, um jetzt dann auf den Dune-Film vielleicht auch einzuschwenken, gerade bei Dune 2 ist ja sehr viel mehr in der Wüste, also auf Arrakis dann in der Wüste. Und zum Beispiel die 2 Szenen, wo die Harvester ja angreifen, kommt ja der Harvester angeflogen, dann tut er die quasi in den Sand sich reinkrallen und dann fängt er an ihr loszulaufen. Und diese Subwoofer, auf denen wir vermutlich gesessen sind, haben wir dann dieses Geräusch imitiert und da hat ja wirklich der ganze Körpersitz, alles, was du an dir getragen hast, also auch dein Intimpiercing-Henning, hat er dann angefangen zu vibrieren.
Hast du es klingeln gehört?
Habe ich bei dir klingeln gehört, obwohl du 3 Plätze links von mir gesessen bist. Und das, also gerade der Sound, der hat mich wirklich beeindruckt. Klar, dass das Bild sehr groß ist, das war cool. Ich hätte noch ein bisschen gerne weiter oben gesessen, aber das ist halt so bei Karten und so. Aber das fand ich beeindruckender. Also eher so, dass der Ton viel stärker auf dich wirkt, weniger das Bild sozusagen. Klar, das ist hoch. Also man sieht halt sehr viel mehr, klar. Und es wird ein bisschen. Aber der Ton ist geil.
Mhm. Ja, außer du bist so krank wie manche andere, die da im Kino waren, hocken sich in die erste Reihe.
Ja, ja. Nennen wir es mal besondere Menschen, oder?
Mhm. Das habe ich, also da kann mir irgendwie auch keiner verzählen, dass wenn du so nah sitzt, also vor der IMAX-Leinwand, dass du da noch ordentlich was sehen kannst. Also, das ist doch.
Das ist vielleicht ein Drittel von dem Film. Also ich fand ja, wo wir saßen, wie Fabi schon meinte, ich fand es da manchmal schon schwierig, die komplette Leinwand überhaupt zu sehen. Manchmal. Ja. Also wenn du jetzt noch so, keine Ahnung, vielleicht 2, 3 Reihen weiter hinten sitzt, hätte ich vielleicht noch mal eine bessere Übersicht gehabt. Aber kein Vergleich, wo wir damals da einen anderen dummen Film geguckt haben, wo wir rechts außen saßen. Das war ja völlige Katastrophe.
Hm. Ja, das ging schon. Sollen wir da mal zum Film gehen?
Oder so, gucken da, oder darum soll es ja eigentlich gehen, oder?
Ja, genau, darum soll es gehen, nach einer halben Stunde.
Nach einem kleinen Intro. Ja, also.
Genau. Ja, das wird lustig beim Schneiden wieder.
Ja, hast du mal was zu tun?
Ja.
Ja.
Ja, Dune. Ja. Wenn ich jetzt Dune sage, Thomas, was fällt dir da als erstes spontan ein zu Dune?
Sandwürmer.
Okay, Sand. Henning, was fällt dir ein
zu Dune? Ich hätte Sand gesagt.
Sand, okay.
Mhm. Auch nicht weit.
Beides richtig?
Was würde dir denn dazu einfallen?
Also ich habe lange Zeit, würde ich behaupten, so wie bei Herr der Ringe, hieß es doch, dass das unverfilmbar ist. Oder zumindest schwer verfilmbar, würde ich es jetzt mal korrigieren. Es gab ja 1984 den großen Film, da hieß ja, glaube ich, nicht Dune, sondern Der Wüstenplanet in Deutsch, aber auch im Englischen dann Dune von David Lynch. Aber wenn man ja quasi guckt, was ist Dune? Dune ist ja entsprungen Frank Herbert, dem das, ich wiederhole, was das Internet sagt, dem wahrscheinlich visionärsten Autor, wenn es ums Thema Science Fiction geht, der quasi mit seinem Buch Dune, ich glaube, das 63, 64, 65, sowas, kam das doch irgendwie raus, also der Henning, da warst du, glaube ich, 3. Ja, der hat ja quasi vieles auch gesetzt, was dann später in Star Wars und Star Trek ja auch geklaut wurde von den anderen Autoren. Und die Welt ist ja so crazy verrückt, dass und so viele Bücher, glaube ich, 6 Bücher, glaube ich, veröffentlicht in seiner Lebenszeit, bevor er dann gestorben ist. Und da musste ich immer dran denken, weil ich habe den 1984er Dune damals schon gesehen, auch als junger Jugendlicher. Ich weiß nicht, bei dir, Thomas, das hast du wahrscheinlich auch relativ früh gesehen, oder?
Also ich muss sagen, gerade bei Dune war es dann eher schon so, dass ich den eigentlich nie so ganz am Stück gesehen habe. Also der lief natürlich immer mal so wieder im Fernsehen, vielleicht gerade so Pro 7 oder RTL 2.
Ja, genau.
Aber so komplett am Stück, ich habe immer wieder so reingeschaltet, dann sieht man halt da diese visuellen Effekte, die halt so der Film krankte schon an der Technik seiner Zeit, muss man sagen. Das sah dann alles nicht mehr ganz so geil aus. Der wollte natürlich mehr, als es da möglich war. Deswegen habe ich den eigentlich nie so komplett dann angeguckt, muss ich gestehen. Also so richtig Dune wäre jetzt eher dann jetzt so mit dem Part 1 und Part 2 und dann irgendwann natürlich Part 3, Messias. Aber aktuell muss ich sagen, nee, Dune, den alten Dune nie so komplett richtig gesehen. Ich habe mich auch dann für die Bücher jetzt nicht gerade so heftig interessiert. Also da kann ich jetzt dazu sagen, also ich, wie gesagt, ich kenne schon einige Ausschnitte und so, ein paar. Aber komplett so gesehen habe ich den eigentlich nicht.
Henning, wie ist bei dir? Du hast ja noch mal, das hast du bei Netflix doch mal durchgekämpft, ne?
Mhm. Ich habe mir, glaube ich, nach dem, der erste Teil von dem jetzigen Verfilmungszyklus rausgekommen ist, habe ich geguckt, zufällig gab es den, glaube ich, da auf Netflix, weiß nicht, ob es den jetzt da noch gibt, habe ich mich rangetraut, war relativ amüsiert, weil, wie Thomas schon sagte, der Film krankt halt dermaßen an der Technik, dass es halt relativ schwierig war, die Sachen darzustellen. Also ich fand es schon sehr witzig, wo sie da ihre komischen Schilder aktiviert haben und aussahen wie so Minecraft-Männchen. War schon sehr amüsant. Und klar, der Film tut dir halt in diesen 2 Stunden, geht er, glaube ich, oder so, tut dir quasi die gesamte Geschichte, die sie jetzt auf 3 Filme wahrscheinlich aufteilen werden, erzählen. Deswegen F2. Ist alles.
Die ersten 2 ist der Film.
Ja, also sehr sehr kompakt erzählt, also es passiert sehr viel und sehr schnell. Es wird, glaube ich, aber auch ein bisschen anders erzählt als jetzt in den Teilen, zumindest was jetzt passiert ist im zweiten Teil vom Dune, glaube ich. Das ist in dem Film ganz anders dargestellt, würde ich mal behaupten. Besonders wenn es darum geht, wie er die Sandwürmer dann reitet. Das war doch relativ witzig dargestellt in diesem alten Film. Aber ja, wie Thomas schon sagt, das ist wirklich schwer zum Gucken. Also, wenn du den heute anguckst, denkst du nur, was ist das für eine Scheiße? Also, schwierig.
Ja. Er ist ein Kind seiner Zeit, aber dann habt ihr vermutlich auch nicht die 2003er-Version gesehen mit der Hauptrolle unter anderem Uwe Ochsenknecht als Stilgar.
Ganz sicher nicht.
Ich seh nur Fragen in euren Augen.
Nee.
Den gibt's, den kannst du sogar auf YouTube gucken. Das ist ein dreiteiliger Fernsehfilm gewesen. Jeweils dreimal 1,5 Stunden und erzählt quasi auch die Geschichte von dem ersten Buch. Ist in dem Sinne natürlich ein bisschen trashiger, würde ich sogar was sagen, wie der 1984er, weil die nicht so viel Budget hatten und nicht kein David Lynch, der sich ja sehr Mühe gegeben hat trotzdem. Also, wie ihr gesagt habt, der war ja so ein bisschen gefangen in seiner Zeit. Aber die erzählen halt ein bisschen mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die haben halt einfach ein bisschen mehr auch aus dem Buch geholt, die haben so ein bisschen auch die Hintergründe gezeigt, der Imperator ist mehr gezeigt worden, auch seine Gespräche, warum das alles passiert ist. Aber es ist auch in großen Teilen sehr trashig, der Film. Aber wie gesagt, kann man auf YouTube sich anschauen. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber zumindest findet es, wenn er danach sucht.
Mhm.
Und Uwe gesagt, Uwe Ochsenknecht hat Stilgar gespielt.
Das ist auch hart. Gut, man muss schon sagen, dass halt die Besetzung damals von dem alten Dune, also von 84, die war natürlich damals schon relativ Premium. Hier Paul Atreides, Kyle MacLachlan, der hatte an Twin Peaks mitgespielt und so, Jürgen Prochnow hat mitgespielt, Sting, finde ich das sehr
Patrick
witzig.
Stewart.
Ja. Was haben wir noch? Max von Sydow.
Ja, also wie du sagst, zu der Zeit waren da zumindest einige Top-Schauspieler dabei. Und Sting war ja auch mit dabei als
Fate Rauter Hakonnen. Mhm. Ja, schon sehr witzig, muss ich sagen. Gut, ich meine, sag mal so, die Besetzung jetzt in der aktuellen Variante ist natürlich auch sehr hoch. Also da, die ist schon extrem Premium, muss man sagen. Ich habe gar nicht gewusst, zum Beispiel Christopher Walken dann im zweiten Teil mitspielt. Das ist schon knackig, muss ich sagen.
Jetzt habe ich im Vorfeld mitbekommen. Ja. Wie gesagt, wenn ich sag halt immer, es ist halt so ein anspruchsvoller Stoff und deswegen habe ich mich echt gefreut, als ich mitbekommen habe, natürlich durch Thomas Influenz, dass Dune Part 1 jetzt durch Danny Villeneuve verfilmt wird. Da dachte ich mir schon, ja gut, dann kriegen wir auf jeden Fall was Ordentliches, weil für die, die es nicht wissen, Danny Villeneuve hat ja unter anderem Sicario, also Handy, das ist ja unser Lieblingsfilm, Thomas, das wissen, also wir beide, unser beider Lieblingsfilm. Und danach Blade Runner 2049, ich meine, das war theoretisch unsere erste Podcast-Folge übrigens, die wir jemals machen wollten, die wir nie umgesetzt haben.
Haben wir die nicht mal angefangen gehabt sogar?
Nee, wir haben uns dann dafür das Thema Spielehistorie oder Weihnachten oder sowas entschieden.
Ja.
Aber die haben wir nie umgesetzt.
Der Blade Runner, also der 2049, war schon, ich fand ihn schon echt damals ganz gut, würde ich sagen.
Absolut. Ich sehe, also da hat man auch gesagt, okay, der Blade Runner ist ja so krass gewesen, der erste Teil. Der war so für seine Zeit auch prägend. Wie kann man da überhaupt einen guten Nachfolger machen? Vor allem, weil auch Harrison Ford, der mitgespielt hat.
Mhm.
Und er hat es bewiesen. Und deswegen war mir klar, okay, wenn der Dune anfassen wird, dann wird das ein gutes Dune werden. Deswegen habe ich mich echt gefreut.
Ja, wobei sie schon ein bisschen Angst hatten beim ersten Dune, weil dass der zweite Teil kommt, stand schon ein bisschen auf der Kippe, weil der Dune 1 kam ja halt zu der Corona-Zeit. Und da war das natürlich schon ein arg riskantes Unterfangen, so einen Film in diesen Ausmaßen zu produzieren, zu drehen, dann ins Kino zu bringen, wo du eigentlich ja nicht so viele Leute ins Kino bringen darfst und so weiter oder auch Leute nicht wollen. Also der zweite Teil hing schon ganz stark vom Erfolg des ersten ab und ich habe nicht mehrmals in den Nachrichten gelesen, dass es dann hieß, kommt ein zweiter Teil, aktuell ist noch unklar, wissen nicht, müssen erstmal gucken, wie der erste läuft. Ich meine, es ist halt alles so ausgelegt, dass es halt ein Dreiteiler wird, weil die Geschichte, so wie es erzählt wird, kriegst du einfach nicht in einen Film rein. Also nicht, dass er einfach nicht gut wird. Sonst wird es die 1984er-Version und dann pressen sie drei Bücher in einen Film, der geht dann nachher 3 Stunden und du hast trotzdem nur die Hälfte erzählt, so in der Art. Also deswegen, aber der zweite Teil, der ist ja schon visuell sehr beeindruckend, kommt auch extrem gut an. Deswegen ist es ja auch sicher, dass es einen dritten Teil geben wird, um die Geschichte zu Ende zu bringen.
Wobei theoretisch das erste Buch ja zu Ende ist. Also das erste Buch ist aberzählt. Aber natürlich gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja 6 Bücher von Frank Herbert. Also da ist noch genug Luft nach oben, um, wenn es richtig gut läuft, auch noch einen 4. oder sowas zu machen. Aber der Danny hat ja im Interview gesagt, dass er auf jeden Fall die Geschichte von Paul Atreides zu Ende erzählen will. Und die geht ja quasi über das Buch hinaus, endet ja dann, gespoilert, in Dune Messiah.
Ja, ja, es wird noch eine Serie geben. Es wird noch eine Serie geben, und zwar über die Bene Gesserin. Die wird wohl noch kommen. Ich weiß aktuell nur nicht, wer den Platz bekommen hat für die Dune-Serie. Ob das HBO ist, gerade mal schauen, oder ob das Netflix geworden ist. Aber die wird kommen. Gerade mal schauen.
Während du schaust, würde ich dein Handy nochmal reinigen. Jetzt hast du ja den zweiten Film gesehen. Gibt es denn irgendeine Szene oder irgendwas an dem Film, wo du sagst, das hat dich besonders überzeugt, oder so ein Moment, ich weiß, du warst müde, es war spät, aber irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat mich voll gegriffen, weil das ist das Kino-Feeling, das wir uns ja immer wünschen?
Naja, also die Bildsprache des Films natürlich ist wieder sehr gut gelungen, muss ich sagen, die mich beeindruckt dann natürlich immer wieder aufs Neue. Wenn du jetzt auf eine spezielle Szene eingehst, kann ich mich jetzt gerade nicht so komplett sagen, dass es eine Szene gab, wo ich sage, die hat wirklich rausgestochen aus dem Film. Ich fand ehrlich gesagt, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Rolle von, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, hier von unserem Dave Bautista.
Ach, der Hakon,
der ja im ersten Teil als ziemlicher Bad Boy aufgetreten ist. Und in dem Film kam mir vor, wie der letzte Depp vom Dienst, ey. Fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
Biestraban.
Dankeschön. Ja, das fand ich ein bisschen dumm. Dafür haben sie ja einen anderen neuen Gegenspieler in den Raum geschmissen, den sie aber auch dann nach einer Stunde wieder getötet haben, wo ich gedacht habe, okay, was sollte jetzt das? Aber wird ja wohl irgendeinen Sinn gehabt haben.
Aus dem Butler als Fate haben sie den nicht getötet. Den haben sie nicht nach einer Stunde getötet, der hat bis zum Ende durchgehalten.
Ja, aber der ist ja erst gefühlt nach 2 Stunden im Film aufgetaucht auf einmal, in so einem relativ fairen Gladiatorenkampf, wo ich gedacht habe, okay, das wird jetzt der neue Bad Boy als großer Gegenspieler, taucht dann 2-3 Mal auf, macht hier einen auf dicke Hose und stirbt dann. Ja, fand ich jetzt auch ein bisschen dumm. Da hab ich mir, da muss ich sagen, da habe ich mir echt ein bisschen mehr erhofft einfach so. Aber okay, vielleicht muss es so erzählt werden.
Also da darf ich nochmal auf den 2003er-Film verweisen, der ja inzwischen länger ist. Und da ist die...
Hat den Film gehoben.
Ja, und da ist die Rolle ein bisschen mehr hervorgehoben. Also der ist die ganze Zeit ist er eigentlich ab der Hälfte sozusagen im Hintergrund und tut auch ja, also sein Onkel, der Herr, der Baron Hakon, der versucht ihn auch immer mehrmals, versucht ihn zu töten und die versuchen sich gegenseitig so auszuspielen. Also da hat er mehr Input sozusagen. Jetzt hier war er ja eher so der willige Vollstrecker.
Ich muss sagen, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass wir halt so spät erst im Kino waren und der Film jetzt echt nicht gerade kurz ist. Ich hab's ehrlich gesagt irgendwann nicht mehr so hundertprozentig geblickt, wer eigentlich was in dem Film will. Weil das war für mich irgendwann so durcheinander, ich hab's echt nicht mehr kapiert. So, der eine will das, der andere will das und irgendwie hat das für mich am Ende alles gar keinen großen, also im Großen und Ganzen für mich keinen Sinn mehr ergeben. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich einfach auch irgendwann geistig dann nicht mehr voll auf der Höhe war, muss ich sagen. Ja, also, ja.
Da würde ich dir aber zustimmen. Ich war eigentlich immer so, also ich bin, mein Ansinnen ist, dass die Harkonnen wollten das Spice haben und Paul Atreides, der möchte ja quasi jetzt alle befreien und die welchem Volk hört nochmal hier Zendaya an?
Fremen.
Die Jemen, genau. Fremen. Die Fremen, Fremen, genau, dass er die dann befreien will und in ein neues Zeitalter führen möchte und so weiter und so fort. Und die Harkonnen möchten halt einfach nur den Planeten einnehmen, damit sie das Spice kontrollieren.
Ja, das war am Anfang für mich auch noch klar, also dass es darum ging, dass quasi der große Imperator wollte das eine Haus halt töten quasi, also das Atreides-Haus, weil das irgendwie, keine Ahnung, weil sie dumm sind oder so.
Weil die zu mächtig wurden.
Zu mächtig und zu rebellisch wurden und deswegen haben sie diesen Masterplan geschmiedet mit, ihr übernimmt hier jetzt hier den Dune-Planeten und dann werden sie überfallen. Das hat ja alles für mich am Anfang noch Sinn ergeben. Auch, dass dann quasi Paul Atreides zu den Fremen geht, um quasi dagegen zu kämpfen. Aber dann kommt irgendwann diese komische Rolle von seiner Mutter ins Spiel mit diesem schwangeren Kind, was dann da ständig reinritt, wo ich gedacht habe, okay, was soll jetzt das auf einmal? Die macht dann ihre quasi eigene Rebellion gegen ihren Orden von diesen Hexen da.
Die Bene Gesserit.
Bene Gesserit, genau, dann hast du den Paul, wo ich mir denke, so, der weiß auch nicht genau, was er will, ob er jetzt hier mit seiner Uschi die ganze Zeit rummachen will oder einfach nur ein neuer Fremen machen will, dann trinkt er so ein komisches Wurmblut und macht auf einmal komplett was anderes hier als großer Rebellenheld, was er gar nicht sein wollte. Dann hast du diesen Fremenführer, der ja voll auf seiner Seite ist und den quasi als den großen Messias anbetet und die anderen Namen und so sind halt echt bei mir Schall und Rauch, ne?
Das,
Thomas wackelt mit der Hand.
Ja, weil das Ding ist, gerade das, wo du, also du meinst Javier Bardem, der den Stilgar
genau, ja,
gespielt hat, das fand ich auch so ganz, das war wieder so klassisch, so Paul Atreides sagt, er ist nicht der Messias, ihr braucht mir nicht anbeten und dann sagt auch der, ja, doch. Das sagt der Messias ja auch, wo ich denke, ja, jetzt hör mal doch auf, du kannst ja auch alles jetzt sagen, gell?
Ja. Das ist ja auch der Running Gag in diesem ganzen Film, dass er, also um das nochmal zu sagen, er wird ja quasi gerettet. Er möchte einfach nur unter denen leben und weil ihr sein Haus ja schon seit Jahrhunderten gegen die Harkonnen kämpft, will er sich denen einfach anschließen und sie unterstützen. So, das ist die Baseline. Weil aber die Bene Gesserit ja schon sehr lange bei den Fremen quasi für Aberglaube sorgen, das sagt er ja auch im Film. Jetzt siehst du, was deine Abergläubischen gemacht haben, also die, weil die ja nach diesem einen, dem Lisa Al-Agib, genau, danach suchen und weil, Stilgar an ihn ja quasi glaubt, pusht er ihn ja wieder in die Richtung und er sagt ja immer, nee, will er nicht, weil er hat ja die Träume vom Spice, dass wenn er die Rolle des Lisan al-Agib nimmt, dann geht er quasi die ganze Zivilisation und deswegen tut er sich ja quasi bis zur Hälfte, Dreiviertel des Films ja dagegen wehren, ja, aber wie Thomas schon sagt, die sind so verblendet, dass sie egal, und wenn er jetzt hinfallen würde, nur der eine, der Prophet, immer der fällt hin, oder der bindet sich die Schuhe immer rechts rum. Ja. Deswegen macht ja auch Shani, tut sie dann auch immer über die lustig machen. Und ja, und am Ende ist halt so, ja, die Mutter, die sagt halt, entweder mach's jetzt, oder wir gehen halt alle unter. Und dann akzeptiert das ja so in einer gewissen Art und Weise.
Ich hatte so am Ende das Gefühl, es hat mich so ultra an Star Wars erinnert, so. Es gibt so hier den großen Messias, der uns alle befreien soll. Also im übertragenen Sinne. Weil ich hatte das Gefühl, am Ende fand ich nicht, dass Paul Atreides so der Good Boy ist. Also der kam nicht so als Ultra-Messias vor, der alle, also weil das halt so viel Unstimmigkeiten auch unter diesem Volk halt gab, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt wirklich so das Beste, was er da macht? Einfach, ich bringe alle um. Ihr müsst meine Füße küssen und jetzt greifen wir noch die anderen Häuser an, die im Orbit sind. Hat mich halt so ein bisschen an diesen Star Wars-Vibe erinnert, wo dann ja quasi unser guter Freund Hayden Christensen auch zum bösen Darth Vader wird. Was ich jetzt nicht glaube, dass der jetzt quasi ultra böse ist, aber hatte so einen Hauch von diesem Vibe einfach für mich.
Mich hat es eher ein bisschen mehr an Game of Thrones erinnert, mit den ganzen Häusern und so und auch dass es dann einen gibt, der dann alle befreit und so weiter und so fort. Und das, was du gesagt hast, ja, am Ende wusste ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob Paul jetzt der Gute ist, der Böse oder es selber nicht mehr weiß. Oder
der Ugly.
Der Ugly. Weil er dann ja am Ende dann ja auch dann die Tochter vom Imperator dann gerne einfach mal ehelichten möchte, weil sie halt gerade da ist.
Ja, gut. Das hat für mich auch so gar keinen Sinn ergeben.
Ja, gut, ist jetzt aus optischer Sicht, das ist jetzt auch nicht die schlechtere Wahl. Gut, ich meine, auf der anderen Seite hätte noch Zendaya. Ich meine, klar, der Messias kann sich ja dann so viele Frauen nehmen, wie er gerne möchte, ja, gell? Das ist ja der Messias. Ja alles, was er mindert, ja. Das ist richtig, weil
der. Aber es ging ja darum, weil wenn die Atreides dürfen gegessen sein, großes Haus, so wie die Harkonnen. Und wenn er jetzt quasi die Tochter des Imperators heiratet, dann wird er der nächste Imperator. Und ja, somit hat er aber. Weißt du, das ist halt wie damals ein Klüngel im Mittelalter. Und da war es klar, der heiratet die nur, dass quasi eine Verbindung ist, dass quasi die anderen, es gibt ja noch mehr große Häuser als die Harkonnen und die Atreides, dass die sagen, oje, tschubdiwupdi, wir haben hier den Frieden gehalten. Die Atreides sind jetzt halt die quasi die Linie stellen. Also das ist ja so, der Imperator, das war immer, hat er seine Linie weitergegeben. Und jetzt endet halt seine Linie, also das ist der Imperator Shaddam der Vierte. Und jetzt ist halt, Paul Atreides übernimmt es halt, aber zumindest seine Tochter ist mit im Game, ja.
Aber es kam doch am Ende vom Film dann eh raus, dass quasi dass die Atreides quasi auch die Harkonnen irgendwie sind, weil sie doch alle miteinander verwandt sind.
Ja, aber das ist...
Also theoretisch gibt es ja gar kein Haus Atreides, weil das ja eine Familie ist.
Ja, es gibt auch kein Haus Harkonnen. Alle Familien, also alle Häuser sind miteinander untereinander verheiratet.
Und also verwandt. Doch auch, das eher ist ja Game of Thrones, ja, okay, macht Sinn.
Ja.
Also da gibt es übrigens auch genug YouTube-Videos, die du dir angucken kannst, wo das erklärt wird. Und es gibt ja auch zum Beispiel noch es gibt ja auch kleine Häuser, es gibt die großen Häuser, es gibt das imperiale Haus selbst und dann gibt es ja noch die Raumfahrergilde, die gibt es auch noch, um das Ganze nochmal zu verkomplizieren. Also rein aus
Machtkalkül
hat schon Sinn gemacht. Unter anderem, ja. Also ich gebe euch recht, wenn du dich, also ich habe mich davor jetzt, ich versuche sehr damit zu beschäftigen, wie es halt auch einiges an Sachen nachgelesen und die Wiki-Seiten mit durchgeflözt und was es nicht alles gibt, weil ich habe keine Lust, 6 Bücher zu lesen. Ohne Vorwissen treibt dich der Film so ein bisschen vor sich her, wie ihr das ja auch gerade beschrieben habt. Ja, weil man so ein bisschen hinterfragt, warum machen die Leute das jetzt? Aber eigentlich steckt da ja ein Plan im besten Fall ja quasi dahinter. Und wenn du halt gar nicht weißt, warum jetzt zum Beispiel Florence Pugh jetzt da auftritt und warum, übrigens, in dem Buch fängt es ja auch an, dass sie quasi aus ihrem Tagebuch zitiert, also das ist halt, alles hat sie ja quasi niedergeschrieben. Deswegen sieht man das auch immer wieder, dass sie das ja auch diktiert. Also, wenn du wirklich ohne Vorwissen in Dune 1 oder 2 gehst, dann hast du eigentlich verloren, tut mir leid. Du musst dich eigentlich mit der Materie beschäftigen, ein bisschen zumindest, weil, wie ihr sagt, am Ende blickst du gar nicht mehr, warum jetzt eigentlich das so ist.
Ja. Aber da muss ich sagen, hat mich der erste Film doch viel mehr abgeholt, weil da wurde am Anfang vieles erklärt und ich bin dann nicht so mit einem Fragezeichen rausgegangen wie jetzt aus dem Film.
Aber so schlimm fand ich das jetzt dann nicht, weil wie gesagt, ich habe die Bücher vorher nicht gelesen. Das ist aber auch ähnlich, wie wenn du jetzt Game of Thrones anguckst. Wenn du da die Bücher liest, da kriegst du auch immer ein bisschen mehr Informationen, als wenn du nur die Serie anguckst oder so. Aber ich fand es jetzt nicht ganz, ich finde halt, also gut, beim zweiten Teil, wie gesagt, vielleicht löst sich das dann besser, wenn du den dritten Teil anguckst. Weil im Grunde sind die Filme ja schon so gedacht, dass es für alle dann geeignet sind und nicht nur für Leute, die das Hardcore jetzt alle 6 Bücher gelesen haben und noch 50 Wikipedia-Einträge in sich
haben. Ja, das gebe ich dir recht.
Also klar, das ist immer bei jedem anderen Franchise auch so. Es ist wie bei Comic-Verfilmungen, wenn du da die Comics im Vorfeld weißt und dann gibt's da ein Easter Egg und dann weißt du die Beziehung und warum sagt er jetzt das und alle, die Comics gelesen haben, sagen, haha, geil, finde ich super, gefällt mir, weiß ich, verstehe ich und alle anderen, keine Ahnung, ist mir egal. Das wird, es bei dem ist auch so. Ich muss halt, ich fand, beide haben mich halt relativ schon abgeholt. Ich fand halt den zweiten fand ich halt unglaublich bildgewaltig. Mag jetzt an der Leinwand und am Sound liegen, aber auch in dem, was du halt so gesehen hast, muss ich gestehen. Wie gesagt, verständnismäßig hoffe ich halt, dass der dritte dann da ein bisschen mehr aufklärt. Oder wie das ja weitergeht. Was ich mich noch frage ist, das könnte jetzt ja Fabi beantworten, der erste und der zweite Teil, die sind ja quasi nahtlos gehen ineinander über. Also so gefühlt. Weil den ersten haben wir gleich nochmal an dem Tag angeschaut. Da war ich noch relativ frisch im Game drinne. Und der zweite Teil aus meiner Sicht beginnt ja wirklich so nahtlos innerhalb nach dem ersten.
Gibt's keinen Vorgeplänkel.
Also sogar auf der gleichen Düne sogar.
Ja, ja.
Die laufen noch ganz am Ende über die eine Düne und genau dann siehst du im Hintergrund die Steine und genau da fängt der Angriff an.
Genau, richtig. Also wirklich, als wäre das ein Film komplett. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob das im dritten auch so ist oder ob es dann irgendwie einen Zeitsprung gibt. Das ist ja meistens oft so, dass ich erwarte jetzt nicht, dass es einen 5-10-Jahres-Sprung gibt oder so, aber vielleicht dann irgendwie ein Jahr oder so, dass irgendwie so die Tage des Krieges oder keine Ahnung, oder ob das vielleicht dann auch so gebaut ist, dass es hier, du hast hier 3 Filme, den du dir auch am Stück angucken kannst, ohne Schnitt quasi.
Also je nachdem, wie es sich halt...
Aus meiner Sicht, also dass man da jetzt einen Zeitsprung macht. Weil der Film hört ja auf, dass er quasi ins Weltall fliegt, weil der von diesen anderen 11 Häusern angegriffen wird. Deswegen wäre da ein Zeitsprung, glaube ich, schwierig.
Es wird einen Zeitsprung geben, wenn sie sich ans Buch halten. Ja. Nämlich so 10 Jahre plus minus.
Hm. Okay. Das ist schon mächtig.
Ja, gut, Schlachten kosten auch immer Geld. Also optisch.
Das sind doch alle CGI-Schlachten, da wird ja keiner mehr umgebracht.
Ja, aber das kostet alles Geld. Jede Minute, die du da in CGI investierst, die
ist immer noch günstiger, als das mit echten Menschen darzustellen. Und echten Raumschiffen.
Ja, natürlich, klar.
Mhm. Go for it.
Ja, du hast natürlich recht. Immer im Vergleich zu was?
Ja.
Ja, okay, gut. Also es sollte einen Zeitsprung geben, sagt der Experte.
Der Großmeister.
Also wenn sie sich ans Buch halten. Im Buch ist es so, er zieht ja jetzt in die Schlacht. Und im nächsten Buch ist es quasi, die Schlachten sind geschlagen. Es starben Milliarden von Menschen und der Kollege hat seine Position, also in dem Fall Paul, hat seine Position mit seinen Fremen quasi gestärkt. Und dann entspinnt sich quasi die Geschichte, was passiert denn, nachdem er jetzt dann quasi der Imperator ist, in Anführungszeichen, als neuer Imperator. Und deswegen, das ist ja mehr, also die Filme sind eine Geschichte über Paul Atreides und deswegen macht er vermutlich auch noch das Buch, weil, ohne zu groß zu spoilern, er stirbt halt in diesem Zeitverlauf, weil die Bücher der Nachkommen, da geht es ja um seine Kinder, deswegen heißt es ja auch die Kinder des Wüstenplaneten. Da geht es ja dann wirklich um die Kinder, glaubt, ich weiß nicht, ob er die mit Shani hat oder mit der anderen, weiß ich jetzt gerade nicht genau, und so weit habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt.
Okay. Kurzer Side-Fact, ich habe übrigens jetzt mehr über die Serie rausgefunden, die kommen soll, die soll sogar noch dieses Jahr kommen. Heißt Dune Prophecy, spielt 10.000 Jahre vor der Filmreihe und geht dann, wie gesagt, nur um die Bene Gesserin und wie die entstanden sind und so weiter. Und die kommt dann auf HBO. Klar. Warum auch nicht? Gut, hätte man sich auch denken können, weil der ganze Film ist nämlich von Warner Bros. Gemacht. Dann würde natürlich auch die Serie bei HBO Max laufen. Was dann für uns bedeutet, es kommt dann auf Sky. Was aber auch dann bedeutet, wenn es eine HBO Max Serie ist, dann wird sie qualitativ sehr hochwertig, weil dann einfach Geld reingebuttert wird bis zum Umfallen. Finde ich jetzt per se schon mal nicht so schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, wie das dann wird. Es soll noch im Laufe dieses Jahres kommen, bin ich ganz erstaunt, wahrscheinlich gegen Ende des Jahres dann. HBO, jetzt kommt erstmal House of the Dragons, die zweite Staffel, dann wird wahrscheinlich gegen Ende des Jahres, wird es dann eher so ein bisschen aufschlagen. Da es ja aber 10.000 Jahre im Vorfeld spielt, heißt es auch, dass niemand aus der jetzigen aus den Dune-Filmen da mitspielen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass keine von den Bene Gesserin so alt wird. Also hat mir jetzt der Film nicht glaubwürdig rübergebracht, dass die so ewig leben oder so.
Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch noch Bücher, die von dem Sohn geschrieben wurden. Und da gibt's ja auch so, also auch, es gibt auch ein Buch, das zum Beispiel nur das Haus Atreides, die Chroniken, die frühen Chroniken beschreibt, auch Harkonnen und Kruscht. Und es gibt wohl auch ein Buch, das sich auch mit dem Bene Gesserit beschäftigt, könnte mir vorstellen, dass das dann das vielleicht wäre. Also, dass sie sich da zumindest dran orientieren.
Ja, gut. Ich sag so, die Dune-Kuh muss jetzt gemolken werden, solange sie noch heiß ist. Und da musst du halt dann Serien und noch weitere Spin-offs und Ableger auf jeden Fall mitnehmen, weil sonst, verschenkst du es ja alles. Das kann ich ja nicht bringen.
Ja, das läuft ja jetzt wie geschnitten Brot.
Ja, der läuft echt gut, muss man sagen. Der hat schon einiges eingespielt. Gerade mal schauen, ob ich das schon mal sehe, wie viel der schon eingespielt hat. Wo kann man das denn sehen?
Übrigens heißt das Haus des Imperators, also wir hatten eine Woche Hakon Atreides, das Haus von dem Imperator heißt Corino. Also das ist auch ein eigenes Haus, wo der Sadat der Vierte dem vorsteht.
Wie viele Häuser gibt es denn eigentlich?
Also mindestens die drei Haupthäuser, es gibt aber noch mehr. Wenn, wie gesagt, dann müsstest du jetzt die Wiki-Seiten durchflözen, aber es gibt einiges, also bestimmt mit zweistellige an großen Häusern und laut dem letzten YouTube-Video, ich geguckt habe, mehrere tausend kleine Häuser.
Tausend kleine Häuser? Das spielt auch in einer riesen Galaxie wahrscheinlich, oder?
Genau. Und deswegen wisst ihr, warum Spice so wichtig ist, weil ohne Spice keine Weltraumreisen sozusagen.
Ja.
Muss ich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen, also ich habe es auch schon, als wir aus dem Kino raus sind, gesagt, also die Raumfahrergilde ist in der 1984er Version aufgetreten. Das war ja diese ganz am Anfang, falls ihr euch noch dran erinnert, wo diesen fahrenden Kühlschrank dieser Wurm drin war. Der ist ja der Navigator. Und noch in der 2003er Filmreihe wurde es halt ein bisschen mehr, weil die im Hintergrund, offiziell haben die ja keine politische Meinung. Also die sind neutral sozusagen. Aber in Wirklichkeit ziehen sie hinten ja doch ein bisschen Fäden. Und da muss ich sagen, dass er das komplett weggelassen hat, ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch wer erklärt hätte, aber hätte ich irgendwie cool gefunden, hätte man das noch irgendwie mit eingebaut.
Na gut, die kamen ja gar nicht zur Sprache, außer ganz am Anfang im ersten Film, dass es halt nur deswegen diesen Spice-Krieg quasi gibt, aber wirklich vorkommen tun sie ja nicht, weder im ersten noch im zweiten Teil.
Also vom Box-Office hat Dune 2 seinen Vorgänger jetzt schon mal um schlappe 80 Millionen übertrumpft. Dune 1 hat ein weltweites Einspielergebnis von 433 Millionen gehabt und Dune 2 hat ein aktuelles Einspielergebnis von 509 Millionen. Und er läuft ja noch.
Aber die geht's ja, wenn er 400 Millionen gekostet hat und hat 500 eingespielt, ist ja quasi ein Flop.
Nee, er hat anscheinend nur so um die 190 Mille gekostet.
Schnäppchen.
Also ich sage immer noch, im Vergleich gesehen ist es immer noch kein Granatenerfolg bei 300 Millionen, weil das Problem ist, das ist ja nur das Budget des Films. Da musst du jetzt noch Marketing abziehen und sonstige Sachen. Das heißt, das könnte sich nochmal vielleicht auf 300 Millionen, 350 erhöhen, das Gesamtbudget. Und dann ist es aktuell noch nicht so ein brutaler Erfolg. Allerdings könnte man auch mal gucken, was der erste Teil gekostet hat. Dann weiß ich gleich, ob's. Warte kurz. Ja. Oh, wobei, also der erste Teil hat 165 Millionen gekostet. Da war der zweite Teil gar nicht weiter so teuer, hat dann weltweit das Einspielergebnis von 433 Millionen gehabt. Ja.
Gut, du darfst nicht vergessen, es gibt ja auch im Hintergrund dann noch Fett, der eine oder andere das bei Apple irgendwie kauft, dann in Netflix zahlt er sicherlich auch noch ein paar Lizenzgebühren. Ich meine, die haben sicherlich, also, dass Dune jetzt so kurz vorm Kinostart auf Netflix verfügbar ist, wie viele Leute, wie ihr ja auch das davor euch nochmal angeguckt habt, wie viele Leute werden sich das angucken? Vielleicht macht sogar drei, vier Leute noch ein extra Abo, um sich den davor im Kino zu gucken. Also ich denke mal, da wird sich Netflix auch ein bisschen was in die Waagschale werfen müssen, um Warner die Lizenz zumindest für die Zeit abzudrücken.
Ja, am Ende Homeoffice Homebox-Office ist natürlich, dann kommt ja noch entsprechend nachher noch dazu. Ich meine, viele Leute werden sich auch Dune 2 dann kaufen und dann hört, das ist ja eine Extra-Rechnung. Weil das Box-Office läuft ja nur übers Kino, aber das, was du ja nachher noch einnimmst, dann über Home-Video, kommt ja nochmal on top dazu. Und ja, das wird auch über Streaming. Wie gesagt, dann sagt halt der eine, ja, ich abonniere halt Netflix, weil ich den unbedingt sehen will und dann hast du schon wieder einen neuen Abonnenten. Ja. Aber außerdem Dune 2 läuft ja noch. Wie gesagt, und wenn ich sehe, wie ausverkauft das IMAX sich aktuell ist, dann ja, also ich könnte mir schon vorstellen, der pendelt sich vielleicht so bei 600, 650 ein, vielleicht so in dem Dreh. Ich meine, jetzt muss man gucken, jetzt kommen bald wieder neue Filme auch ins IMAX, zum Beispiel kommt jetzt der neue King Kong Film. Wie gut, wie schlecht der ist, kann man drüber streiten, trotzdem muss der irgendwann ersetzt werden, Dune 2, im IMAX durch halt durch das. Dann habe ich gesehen, der Fall Guy Film zum Beispiel mit Ryan Gosling und Emily Blunt sah ja ganz unterhaltsam aus, der kommt auch im IMAX, also das sind die Sachen, die jetzt halt dann ausgetauscht, wo Dune dann irgendwann ausgetauscht wird. Das ist dann ein bisschen so ähnlich wie bei Avatar. Der läuft ja auch wie, lief ja auch wie geschnitten Brot, aber irgendwann muss er halt mal ausgetauscht werden, weil halt neue Filme dann ins Kino kommen. Aber der kann ich ja immer noch im Normalen angucken. Jetzt müssen wir gerade mal nochmal schauen, was mich nämlich jetzt auch noch so ein bisschen interessiert ist, wann denn jetzt wirklich der dritte Teil kommt.
Wahrscheinlich eher so 27, oder? Würde ich sagen. Übrigens, also wir hatten ja vorher, welche Szene, habe ich ja mit Henning das Gespräch schon begonnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die allererste Szene, wo, und ich glaube, man sieht auch das mit dem Farbspiel, fand ich verrückt. Also als die Harkonnen ja gekommen sind in diesem Sandgebiet und sie quasi ja gesucht haben, dann war ja das so ganz rot. Weiß nicht, ob ihr da so das wahrgenommen habt. Ich muss sagen, das war schon sehr beklemmend. Auch, dass da ja quasi gar kein Ton so wirklich war, oder Sound. Also man hat auch nicht die Wüste irgendwie, sondern man hat ja nur diese Anzugpropeller gehabt. Und dann gehen die da hoch, also auch lautlos. Und dann kommen diese Schüsse von weit weg. Also ich fand das irgendwie sehr, auch wenn mir klar ist, dass Paul Atreides nicht stirbt, weil wissen wir alle, dass er nicht stirbt, ja, hatte ich trotzdem Angst mit den Charakteren. Also wie geht's jetzt quasi aus, weil der Film ist ja schon sehr brutal und sehr, also da stirbt ja auch der eine oder andere mal. Also das, die Öffnungsszene fand ich schon krass. Ja. Aber es gilt auch für die späteren Szenen, auch wenn der, wenn dieses, übrigens, wusstet ihr, dass diese Szene in der Arena, wo ja dann quasi auf dem Planet der Harkonnen gekämpft wird, wo dann, wie ist der Paul irgendwas, der Schauspieler, nee, Austin Butler heißt
er. Austin Butler.
Dann ja kämpft, genau. Dieser Kampf, der wurde mit einer Infrarotkamera gedreht. Das haben die extra gemacht, um dieses, also das ist schwarz und das weiß ganz eindeutig rauskommen. Also es ist quasi nicht mit einer Farbkamera, sondern der ganze Kampf. Und wenn das wohl so ist, es hat in irgendeinem Interview erzählt, der Danny Villeneuve, dann kann man nicht mehr so wirklich schneiden. Also du kannst natürlich schon die aneinander schneiden, aber du kannst jetzt nicht so viel CGI reinpacken, aufgrund der Beschaffenheit des Filmes. Und deswegen musste das auch alles so flawless gehen. Und damit haben die diesen, ich habe mich gefragt, wie kriegen die es hin, dass das Weiß so weiß ist und das Schwarz so schwarz sozusagen.
Ja, das stimmt, das die kommt Optik daher. Davon war schon echt cool rübergebracht. Also gerade, wie du sagst, dieser harte Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, ne, wo du hast und gedacht hast, es sieht nicht natürlich aus.
Ja, ich fand auch. Das sah richtig gut aus. Also wie gesagt, rein optisch gesehen war der ganze Film schon sehr beeindruckend. Und dann halt gerade diese Szenen in diesem Kolosseum mit diesem starken Schwarz und diesem Weiß und so, was auch ein unglaublicher zu diesem ganzen Wüstenthema und so, ein unglaublicher Stilumbruch war. Weißt du, da guckst du die ganze Zeit auf so erdige Töne, immer so warm und auf einmal kommst du auf diesen Schwarz-Weiß-Planeten.
Ich muss das halt auch nochmal, glaube ich, unterstreichen, dass es halt ein anderer Planet ist und das Haus ja quasi auch relativ düster ist. Also alle von denen sind ja quasi Glatzen, sehen alle gleich aus. Ganz absurdes Haus irgendwie, tun sich gegenseitig ihre Zungen geben zum Fressen und so. Ja. War alles schon ein bisschen absurd bei denen.
Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, so warum die eigentlich immer ihre Dienerinnen schlachten. Macht man das da so? Das ist
halt, weil die Bock haben zu töten. Er hat ja auch seine eigene Mutter getötet, also von dem her.
Okay, ja.
Aber das ist tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie weit dann auch die weiteren, aber das Haus der Harkonnen ist halt sehr Gewalt unterwegs. Also das ist ja auch, hat ja auch der Baron selbst hat ja seine eigenen Diener ja auch in die Ecke geworfen und vermutlich erdrosselt oder was auch immer, ja.
Ja, ja. Ja, das fand ich schon ein bisschen arg krank. Aber gut, so ist halt, gell? Aber vom Visuellen war das natürlich schon, sah das schon gut aus. Ich fand auch der Sandwurm-Ritt war cool gemacht und so. Also, ja, also wie gesagt, optisch hat mir das eigentlich schon ganz gut gefallen. Auch diese eine Szene, wo dann hier Chani und Paul da diesen einen, wie nennt man es, diesen Wüstenkoloss da, dieses Raumschiff da mit den Raketenwerfern abgeschossen hat und sich dann immer quasi so
im Schatten. Ja, das war eine geile Szene.
Sich im Schatten von diesen Greifarmen so aufgehalten hat. Fand ich auch, die fand ich cool gemacht, wirklich. Auch, die war auch spannend, weil der Greifarm geht hoch und so, auf einmal hat man Paul dann doch gesehen und so. Das war echt gut gemacht, muss ich sagen. Also, wie gesagt, optisch und von der Action war schon echt wirklich sehr gut, muss man sagen.
Aber ich finde, genau das meinte ich, der Film, wie gesagt, der ist klar, dass der nicht stirbt. Das wissen wir alle, das ist logisch. Und trotzdem hast du mit den Charakteren, also du hast da wirklich mitgefiebert, also auch sowohl beim ersten als auch beim zweiten Angriff. Vielleicht passiert ja doch was, vielleicht fällt er hin und bricht sich einen Nagel ab, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber man hat auf jeden Fall die Spannung oder die Anspannung in dem Kampf selbst hat man richtig, zumindest kam es für mich, über die Leinwand transportiert bekommen. Das ist jetzt nicht einfach so wie bei vielleicht anderen Filmen, wo es einfach so eine Schnittfolge ist, man sieht man halt, okay, die zerstören drei Sachen und Gutes, sondern das war ja wirklich ganz nah dran an dem Kampf.
Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Ich fand auch Zendaya hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also finde der Charakter oder sie halt hat es extrem gut gespielt. Sie war so, finde ich, so mit neben Paul eigentlich so der zweite starke Charakter im ganzen Film, muss ich sagen. Also es hat mir immer ganz gut gefallen, wenn sie Auftritte hatte, muss ich gestehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie im dritten Teil schon noch eine größere Rolle bekommt jetzt dann, oder?
Ja. Also es ist natürlich, im ersten Teil hat sie ja nur mitgespielt, weil sie ja versprochen wurde, im zweiten kriegst du mehr. So wie es das gleiche jetzt ja mit Florence Pugh als Prinzessin Irulan. Mhm. Aber ja, sie im dritten Buch spielt sie auch eine wesentliche Rolle.
Hm. Das haben wir schon gedacht. Nee, fand ich gut. Also, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, dass leider, wie gesagt, Jason Momoa nicht mehr dabei ist, aber ja, gut.
Spoiler!
Ja, aber der ist
willst du es wissen? Willst du es wissen? Der kommt wieder.
Er kommt wieder.
Das muss ich sagen, das hat dem Film auch irgendwie, fand ich, also jetzt nochmal, wo du es gerade meintest, er trifft ja irgendwann in diesem Kampf mit diesem Sammler auf seinen alten Buddy.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Gurney Halleck.
Genau, ja. Und ich fand,
Gurney.
Der hat irgendwie komplett Unruhe in dieses ganze Ding reingebracht.
Ja, weil der immer, halt sehr, ja, da immer so
der hat noch, hat, ne? Genau, der hat noch sehr diese kriegerische also noch mehr reingebracht und hat ihm übel immer reingeredet, du musst dich wehren, du musst die alle töten und bla bla bla. Der hat irgendwie diesen ganzen Flow, den du vorher hattest, wo du das Gefühl hast, ja, der kommt hier mit seiner Zendaya-Tante da ganz gut klar, mit die sind auf einer Wellenlänge, mit den beiden wird es was. Und er will ja gar nicht der große Mia-Sia sein, sondern einfach nur ein gechilltes Leben führen, so gefühlt. Und dann kommt er auf einmal rein und bringt ultra die Unruhe rein.
Ja, ich fand, der war so der andere Pol, also der Gegensatz zu dem Stilgar. Mhm. Weißt du, auf der anderen Seite. Weißt, ich fand so, der Stilgar war so in dieser, ja, der Messias kommt und befreit uns alle und so von den Fremen. Und dann kam Gurney und dann hat er natürlich auch gesagt, ja, du musst dich wehren, wie gesagt, du kannst dich nicht auf dir sitzen lassen. Und dann hat er ja so zwei so ganz starke Kräfte. Du musst
deinen Vater rächen und so ein Quatsch halt so.
Ja. Genau, ja. Du kannst du nicht auf dir sitzen lassen, da trammelst du auf dir rum, diese polierten Glatzen. Und ja, da ist er natürlich, das hat sich natürlich dann schon getrieben. Wie ist es eigentlich im Buch, Fabi, oder wie war das so, dieses Wurmblut, diese blaue Pisse da,
ist die irgendwie... Das Wasser des Lebens, meinst du?
Ja, ist die irgendwie magisch?
Weil der nur oder? Von Frauen getrunken werden darf anscheinend.
Ja, das ist ja eigentlich nur ein Gift. Und dadurch, wenn du Spice und plus Gift nimmst, dann kommen dir halt hellseherische Fähigkeiten sozusagen. Mhm. Also das ist schon, also auch bei den Bene Gesserit, das ist schon ein Ding. Deswegen verehren die ja auch die ganzen Würmer so.
Okay, ja, das habe ich nicht so ganz kapiert, wo auch dieses, also
das mit dem Wurm. Das Kind ist halt quasi in dem Moment, wo das Kind halt damit infiziert wurde, mit dem Blauen ist sie deswegen, die ist quasi ab dem Moment quasi erwachsen oder hat halt auch die gleiche Sicht, deswegen spricht die ja auch mit ihr, beziehungsweise zum Beispiel in dem 1984er Teil und auch in dem Film wird die dann früher geboren sozusagen, also die ist plötzlich so mit dem Fingerschnippen erwachsen, also schneller auf jeden Fall.
Okay.
Ja, aber da gibt es auch verschiedene Versionen.
Okay. Ja, das habe ich nur das mit diesem ganzen, mit diesem Wurmblut, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das irgendwelche magischen Kräfte hat oder ob das halt einfach nur ob die das alles sagen.
Es ist mit dem Spice zusammen, sorgt es einfach dafür, dass du halt Visionen bekommst. Also letztendlich ist es ja auch hier so ein bisschen philosophisch. ist das, was du dir vorstellst, also die Vision, die du hast, du sagst, okay, wir haben jetzt einen Krieg, wir ziehen in den Dschihad, ja, also so heißt es ja auch, ein bisschen unglücklich gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem echten Dschihad. Und dann zu sagen, und dann die Frage ist, die Handlung, die du tust, ja, die führen dir quasi zu dem, was du in der Vision dir vorgestellt hast, also so ein bisschen so Metaebene. Was wäre die Vision nicht hätte, würde es dann trotzdem so tun? Ja, und das ist ja auch das, was die Mutter, dann Lady Jessica, sagt, ja, du siehst es doch, du hast doch in deinen, du hast doch gesehen, was die Wahrheit ist. Und am Ende handelt er ja quasi für das, was er gesehen hat. Was, wenn er das nicht gesehen hätte? Mhm. Hätte er sich dann hingesetzt und hätte dann angefangen, irgendwie die Sandwürmer zu zählen oder Sandkörner zusammenzukleben, keine Ahnung.
Mhm. Okay.
Und ich glaube, das ist so diese Ebene, auf dem sich der Film ja bewegt.
Was ich ein bisschen schade finde, also ich habe es jedenfalls nicht gesehen oder ich habe es dann verdrängt oder so. Wenn sie da dieses Spice abbauen, was sie ja zur Raumfahrt benutzen, wie sie das eigentlich so verwenden, das würde mich eigentlich noch so interessieren.
Das Spice ist ja erstmal nur ein Gewürz. Also deswegen hast du ja gesehen, das tun ja auch, ins Essen rein.
Ja,
also du kannst doch einfach Spice konsumieren.
Das
ist
richtig.
Aber nur, also wenn du jetzt Spice zu Hause rumliegen hättest, kannst es über deinen Chili con Carne tun, zum Beispiel, ja, und dann schmeckt das halt besser und du hast halt so ein bisschen Halluzigen.
Ja, aber was sie doch auch im ersten Teil gesagt haben, ist, das nutzen sie auch zur Raumfahrt.
Genau, das hat jetzt was mit der Navigatorengilde zu tun, weil ich kann es nicht 100%, aber in Frank Herbert. Also Frank Herbert hat sich ja Gedanken gemacht, wie kann denn Raumfahrt funktionieren? So, und dann hat er was für das Buch erfunden, das nennt sich irgendwie den Mittermeier-Knickreflex auf gut Deutsch. Der Navigator kann quasi über Raum und Zeit hinwegsehen und sieht quasi, wo das Schiff hinfliegen muss, um quasi an den nächsten Punkt zu kommen. Aber um diese geistige Weite zu bekommen, musste er halt Unmengen von Spice konsumieren, also der Droge. Und um das zu tun, werden die quasi nicht mehr, sind ja nicht mehr menschlich, wie wir das sind, sondern die werden so Art, also Würmern, wurmartig, keine Ahnung, man sieht es ja, im 1984er halt sieht man es ja. Und wenn sie quasi in dieser Ekstase sind, dann nehmen die ganz viel Spice zu sich und nur dann sind sie in der Lage, quasi im Weltall den nächsten Punkt zu erkennen, um das Schiff dorthin zu navigieren. Deswegen siehst du das auch im ersten Teil, als sie hier ankommen, sind die ganzen Schiffe aus einem großen Schiff rausgekommen. Erinnert ihr euch noch dran? Also sie sind ja nicht quasi einzeln durch den Raum gesprungen, sondern die Gilde stellt quasi große Raumdocks. Da fliegen die Schiffe rein und dann sitzt da der Navigator irgendwo, nimmt seinen Spice, sieht quasi den Raumknick und lenkt quasi dieses große Schiff durch den Raumknick auf die andere Seite des Universums. Das schafft er eben nur, wenn er genug Spice konsumiert. Und deswegen ist quasi Spice für die Raumfahrt wichtig. Es ist nicht der Antrieb, es ist nicht das Benzin, sondern es ist nur quasi das, was die Navigatoren konsumieren müssen, um überhaupt Raum und Zeit quasi zu überwinden. Und zusätzlich ist es eben auch noch ein Gewürz und eben ein, du kannst einfach nehmen, um ein bisschen high zu werden.
Okay, guck, das zum Beispiel finde ich schade, weil das hätte man auch irgendwie mehr so im ersten Teil mal erklären können. Also weil das hat keiner gesagt. Da hieß es immer nur, ja, wer das Spice kontrolliert, der kontrolliert den Weltall. Okay, ich sage ja, okay, super, aber warum, wieso, weshalb und so. Okay. Mhm.
Ja gut. Im 1984er Film wird es ganz leicht angeschnitten. Also da wird es jetzt, glaube ich, auch nicht. Also diese Theorie, die der da hat, der Autor, die, das wird ja auch, das musste der wirklich einlesen, warum das so ist.
Ja, gut. Ich sag, gut, das sind so Zusatzinformationen, die du dann wirklich nur kriegst, wenn du auch die Bücher dann liest und dir dann sagst, hä, mit dem Spice ist ja klar. Das musst du jetzt im Film nicht erklären oder wird dann halt irgendwie zu aufwendig oder so. Aber ja, okay. Mhm. Habe ich verstanden. Aber ein bisschen schade, dass es halt im Film nicht vorgekommen ist, muss ich sagen.
Okay. Ja, deswegen meinte ich, ich glaube, Danny Villeneuve hat eine ganz gute Ebene gefunden zwischen, du kannst dir den Film angucken, sieht gut aus, ist eine gute Love Story, sind gute Charaktere, du spürst Hass, du willst ein bisschen Rache, also alles, was du da siehst, deswegen gucken sich den Film ja auch sehr, sehr viele an. Also du kannst ihn gucken ohne den ganzen Nerd-Scheiß.
Ja. Das ist klar. Mhm. Ja, okay. Bin ich mal gespannt. Bin ich schon ein bisschen gespannt auf den dritten Teil, was dann natürlich so geht. Ich habe nochmal geschaut, also mit deinem 2027 bist du gar nicht so weit weg. Das wird es wahrscheinlich auch dann werden. Also es gibt noch keinen fixen Startpunkt für den dritten Teil, aber man munkelt so in Kreisen, dass man sich auf 2027 einigen wird, wann der dritte Teil dann kommen wird. Ich habe eigentlich gedacht, dass der dritte Teil schneller kommt als der zweite, aber es sind immerhin auch nochmal 3 Jahre, auf die du dann warten musst.
Ah, die Zeit geht ja schnell rum.
Ja.
Heutzutage.
Ja, klar. Aber es ist trotzdem 3 Jahre ist schon mal eine ganze Zeit. Aber gut, okay, so ist es halt dann.
Also vielleicht ist ja dann die Serie, vielleicht kommt ja nochmal eine Serie dazwischen oder so, man weiß es ja nicht.
Ja.
Vielleicht gibt es ja da noch gut, genug dazwischen.
Ist ja kein Herr der Ringe, den sie am Stück gedreht haben.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Finde ich.
Ja, ist halt extrem mit viel Aufwand verbunden. Und es muss auch die Schauspieler natürlich, müssen das auch mitmachen. Das ist halt auch das Thema. Weil du bist natürlich dann hart gebunden, 2-3 Jahre, um den ganzen Spaß dann mitzumachen, weißt du? Muss man auch sagen. Aber gut, ist egal.
Ich meine, die sind ja auch ganz arme Leute.
Ja, ich glaube,
das wird denen auf jeden Fall die würden ihren Lebensstandard nicht halten können, wenn sie nicht pro Jahr 3 Filmangebote kriegen.
Ja, gut, ich weiß
schon
nicht,
ob es da schon nachvollziehbar, ja.
Ums also. Geld geht, sondern halt eher dann, um gesehen zu werden. Und du bist natürlich dann auch für andere Filme und eventuelle Auszeichnungen oder Rollenangebote bist halt dann erstmal raus, gell? Aber da jetzt primär ums Geld, gut, bei einigen vielleicht schon, bei anderen eher weniger. Aber gut, ist halt auch ein Prestigeprojekt, dann muss man ja auch sagen. Ja. Okay, ja, ich bin mal gespannt. Schauen wir mal, was wird. Okay.
Also ich hab echt Bock drauf. Also ich habe den Film ja auch in OV noch geguckt. Ich muss sagen, tatsächlich, also und ohne jetzt gegen die deutschen Synchronsprecher, also das ist alles ja tippitoppi, aber ich finde, im Englischen ist es noch viel, viel krasser. Also vor allem diese Rede ganz am Ende von Paul, wo er die alle auf seine Seite zieht, da merkst du, dass der Timothy Chalamet heißt er, glaube ich, dass der da echt richtig gut Gas gegeben hat. Da kommt der leider der deutsche Synchronsprecher nicht ganz so 100% dahinter. Ja, der hat noch ein bisschen mehr so Power in seiner Stimme. Da habe ich mich da auch so ein bisschen Gänsehaut.
Ja, ich fand es gut im Englischen, das werde ich mir dann angucken, wenn es dann irgendwann auf Sky dann ist, da kann ich es dann auch mal schön switchen dann. Ist halt manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich oft nuscheln sie alle immer ein bisschen und dann wird es ein bisschen ungenau und so weiter. Ja.
Vor allem einer nuschelt halt hart. Ich habe den jetzt erst durch zum zweiten Gucken, habe ich Javier Bardem an vielen Stellen erst verstanden. Weil der nuschelt sich echt einen ab. Aber gut, viele Sachen, wenn die ja auf diesem fremischen Ursprache sprechen, dann ist ja wenigstens immer Untertitel. Also ist ja auch in großen Teilen, ist es ja wirklich ja in dieser, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich glaube, die alte Sprache oder so. Ja. Haben sie extra wohl für den Film mitentwickelt oder weiterentwickelt oder die Basis, also da gab es wohl ein ganzes Wörterbuch sozusagen, wo sie dann nochmal nachgearbeitet haben, dass diese Sprache auch wirklich so hinstellen können. Hans Zimmer hat übrigens die Musik gemacht, mal wieder.
Mhm, das ist richtig,
ja. Irgendwie krass. Da habe ich gestern ein Reel gesehen von ihm, dass er war so heiß auf Dune 2 und dann zwar noch quasi kurz nach Veröffentlichung, hat er schon für Dune 2, weil er die Bücher kannte, angefangen, die Musik zu schreiben. Und hat quasi das immer Danny Villeneuve geschickt und Danny gesagt, hey, was soll das? Wir haben gerade fertig gedreht, wir haben noch nicht mal annähernd eine Freigabe für einen zweiten Teil, wir haben noch nicht mal was geplant. Ja, ist egal, nimm's einfach. Und hat quasi schon bevor es angefangen war, schon durch mit allem drum und dran. War so ein verrückter Typ, ey.
Ja, du, der hat einfach nur vorgearbeitet, damit er nachher nichts machen muss.
Mhm. Er hat halt gerade den Flow gehabt und dann muss es raus. Das sind Künstler, die sind alle ein bisschen strange.
Wenn du es fühlst, musst du es rauslassen, weißt du doch.
Genau, gib ihm.
Laufe lassen.
Ja, aber da freue ich mich echt auf die Serie. Cool, dass du das nochmal als Input rübergeworfen hast. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin mal gespannt, was die Oscars nächstes Jahr, es ist ja jetzt nach den Oscars gehostet worden. Ich könnte mir vorstellen, dass da im Februar ein bisschen was kommt.
Vergessen.
Das ist so ein Punkt. Warum macht man das? Aber gut, es war halt der Streik. Ursprünglich sollte ja im November rauskommen letztes Jahr. Also hoffen wir mal, dass Hollywood dran denkt, wenn sie ihre Wahlzettelchen ausfüllen, dass Dune gelaufen ist.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Dune 2 nächstes Jahr bei den Oscars schon ein heißerer Kandidat wird. Also gerade in puncto bester Film oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Gut, muss ich mal gucken, was natürlich noch was sie noch drunter bringen, weiß ich auch nicht, das Jahr hat ja noch ein bisschen, da kann auch einiges passieren.
Ja gut, wie du sagst, was kommt ja der große King Kong-Film, aber ob der jetzt Oscar-Contenter ist, wird eher bei Visual Effects vielleicht?
Das glaube ich eher weniger. Aber schön, dass du dran gedacht hast.
Welche großen Kinofilme kommen denn dieses Jahr noch, um das vielleicht noch damit abzuschließen dann?
Welche Filme haben wir noch dieses Jahr? Deadpool 3?
Ah, okay. Gut, es wird zumindest kein Hollywood können, aber zumindest ein großer Film. Ghostbusters?
Ja, ich glaube eher auch weniger. Furiosa kommt.
Oh, da habe ich Bock drauf.
Neuer Alien-Film. Aliens Romulus. Der Trailer hat mir relativ gut gefallen, muss ich sagen.
Planet der Affen, oder? Gibt's auch noch.
Bitte?
Hab ich gesehen. Planet der Affen war doch auch ein Trailer im Kino.
Ja, das sind aber alles. Affen 4. Sind aber alles keine Filme, die bei den Oscars relevant wären. Nee, nee, da konnte dann vorher nehme ich halt irgendein Beetlejuice übrigens. Wird kommen, Borderlands. sind einfach alles keine Oscar-Filme. Was haben wir denn noch? Ist da nichts.
Wobei, wenn man überlegt, also wenn du jetzt guckst, wer dieses Jahr bei den Oscars ja nominiert war, also viele von den Filmen hatten ja nicht alle so auf dem Schirm. Ich meine, auch der Film, wo die deutsche Schauspielerin da mit nominiert war, hätte ich dir denn gesagt, wie die Story ist, hättest du gesagt, ob der bei den Oscars ist, weiß ich nicht. Also das ist ja nicht immer der Blockbuster. Also ich glaube, da ist Dune vom visuellen Effekt, könnte ich mir nicht vorstellen, dass da viele mithalten. Ja.
Kevin Costner bringt zum Beispiel hier eine neue Western-Saga raus, Horizon, an American Saga, der ist zweigeteilt. Gibt es einmal den ersten Teil und dann ein paar Wochen später kommt der zweite Teil, jeweils so um die 3,5 Stunden. Das wäre vielleicht noch was, so ein Oscar-Kandidat mäßig. Ich einfach unverbesserlich 4 zum Beispiel. Was haben wir denn noch so, was dieses Jahr kommt? Oh, Craven the Hunter. Na, wenn der so geil wird wie Madame Web, dann wird der alles super.
Okay, das heißt, wir lassen uns überraschen, was bis Dezember, Januar nächstes Jahr noch passiert.
Chantal im Märchenland, also falls da einer mal.
Vielleicht kommt ja noch ein neuer Ostwind raus.
Boah, das wäre ja
tu
mega.
Tu das nicht. Tu das nicht. Bitte nicht. Ich habe keine Lust, das zu gucken.
Ja, Fabi, Mensch. Sei nicht immer so pessimistisch. Ostwind. War doch ein Top-Film, der letzte, glaube ich.
Absolut. Ist klar. Aber so wie das läuft und wie günstig sowas produziert ist, gibt es bestimmt noch mal irgendwas.
Ja, dann müssen wir uns jetzt eigentlich mal langsam eine neue Trash-Serie raussuchen, die wir gucken können.
Ja, Bibi und Tina, oder?
Oh, habe ich schon.
Ja, klar. Absolut.
6 Teile, glaube ich, oder so. Oder 5.
Ja, nice.
Ah, da kommt doch Dings, haben wir doch gesehen. Twisters, hä, der zweite Teil vom Twister.
Hä? Twisters?
Hörst du das?
Ich würde über die Wirbelstürme, Jungs.
Ach so. Okay.
Ja, also, Haie mit drin sind, macht das alles keinen Sinn.
Ja, da hast du natürlich recht. Oh, scheiße. Ja, also ich sag Deadpool 3.
Okay, Deadpool 3. Ja, Wahnsinn. Gibt's noch was ihr noch zu sagen habt? Sonst würden wir dieses Kapitel Dune zumindest für heute abschließen. Also guckt euch auf jeden Fall an, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Also im Kino lohnt sich's definitiv. Ist ein Film, den man im Kino sehen sollte. Ansonsten, wenn ihr noch mehr wissen wollt, also wie gesagt, es gibt den 2003er-Film, es gibt den 1984er-Film, es gibt noch eine Serie auch mit John Dingskirchens, wie heißt der von der neue X-Men, Professor X, wie heißt der Schauspieler? Der Professor X, der den neuen Professor X nach Patrick Stewart gespielt hat. Weißt du, wenn ich mal, heißt der McAvoy?
Ja, John McAvoy.
Genau, der spielt nämlich in Kinder von Dune, in der Serie spielt er den Paul Leto der Zweite zum Beispiel. Also es gibt noch
sehr jung.
Es gibt noch viel, was ihr gucken könnt, wenn ihr mehr Bock auf Dune habt. Oder ihr lest einfach die Bücher. Gibt es aber, glaube ich, auf der einen oder anderen Plattform, ne, wo man hört, Henning, du hast ja dich ja mal informiert. Da gibt es ja so einiges an Stundenmaterial auch.
Richtig, habe ich mir eigentlich auch schon mal gedacht, könnte ich mir mal kaufen.
Ja, kannst du ja auf dem 100-Kilometer-Marathon nebenher hören.
Richtig. Das ist der Plan.
Das pusht dich doch dann.
Ja, ich hoffe.
Ich hoffe.
Ich hoffe. Ja, okidoki.
Doch, da. Geht nur 24 Stunden und 44 Minuten.
Ja, ja, perfekt. Also ein ganz guter Arbeitstag.
Der Teil 1.
Perfekt.
Ja. Mal gucken. Beim nächsten 2:1 Angebot.
Ja. Legst du zu?
Hast du noch was gespart.
Richtig.
Richtig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Tipps und Tricks habt für uns, wie immer könnt ihr euch an info@pixeltyp.net melden. Das wäre nett. Oder an die anderen Social-Media-Plattformen, die überall verlinkt sind. Jetzt dürft ihr noch euren Abgesang vorhalten. Vor allem du, Thomas. Du hast Dinge zu tun heute noch.
Ich habe Dinge zu tun.
Ja, das ist doch immer so ein gewisses. Du sagst doch immer gewisse Worte.
Ach so, ja. Sage ich immer. Dann wünsche ich allen natürlich guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, gell? Bleibt gesund, verhütet und dann sehen wir uns bald wieder. Hoffentlich ist die nächste Pause nicht zu lange. Glaube ich nicht, oder? Werden wir schon was finden?
Nee. Nein.
Nein, auf gar keinen Fall. Genau, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und jetzt kann der Henning noch was sagen.
Tschüss.
Wunderbar. Dann gehabt euch wohl. Tschüss.